Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1. Ich lese uns die Verse 21 und 22. Da schreibt der Apostel Paulus: Gott ist es aber, der uns festmacht samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Ich las einmal in einem Büchlein, geschrieben von Eva von Thiele Winkler, über das Wirken des Heiligen Geistes, dass sie erzählt, wie einmal ein Pastor bei ihnen zu Gast war im Diakonissenmutterhaus zu irgendeiner Veranstaltung, zu einer Bibelstunde oder dergleichen, und ihnen dann die Frage stellte: Haben Sie den Heiligen Geist empfangen? Wir müssen uns das vorstellen, da sitzen also die Schwestern, die an Jesus glaubten und die sich diesem aufopferungsvollen Dienst als Diakonissen geweiht hatten und bekamen nun diese Frage vorgelegt: Wie ist das, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Die Reaktion war betretenes Schweigen. Sie wagten es einfach nicht, mit großer Gewissheit zu sagen: Jawohl, wir haben den Geist Gottes empfangen. Wir glauben an den Herrn Jesus Christus und wir haben den Heiligen Geist. Und ich denke, dass es auch in unserer Zeit hin und her in den christlichen Kreisen viel Unsicherheit gibt, viel Unklarheit über das Wesen und Wirken des Heiligen Geistes. Dabei redet die Bibel sehr, sehr selbstverständlich davon, dass jeder, der an Jesus glaubt, in dem Sinne, dass er Vergebung seiner Sünden hat, erlöst ist durch das Blut Jesu und Gewissheit des ewigen Lebens, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, den Heiligen Geist empfangen hat. Ohne den Heiligen Geist kann man nicht an Jesus glauben. Wer den Geist Gottes nicht hat, der gehört nicht zu Jesus, so sagt der Apostel Paulus. An anderer Stelle spricht er davon, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Im Römerbrief Kapitel 8 ist die Rede davon, dass jeder, der zu Jesus gehört, nicht fleischlich ist, sondern geistlich. Warum? Weil er den Heiligen Geist empfangen hat. So gewiss der Heilige Geist in euch wohnt, so gewiss seid ihr geistlich und nicht fleischlich. Also mit großer Selbstverständlichkeit spricht die Heilige Schrift davon, dass alle, die zu Christus gehören, den Heiligen Geist empfangen haben. Und Paulus sagt an anderer Stelle, dass der Geist Gottes reichlich ausgegossen ist über die Gemeinde Jesu. Und daran haben auch wir teil. Hier in Wuppertal oder wo auch immer man sich versammelt als Gemeinde Jesu, hat man teil an der Ausgießung des Heiligen Geistes von Pfingsten her. Pfingsten ist eine Heilstatsache, wie auch die Geburt Jesu, die Menschwerdung Jesu, das Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha, die Auferstehung Jesu. So ist auch Pfingsten eine Heilstatsache, ein einmaliges Geschehen. Seit der Zeit ist der Heilige Geist da in der Gemeinde Jesu. Es geht darum, dass er Raum gewinnt in uns, und dass wir damit rechnen, dass er wirkt. Denn ohne den Heiligen Geist geschieht nicht zur Ehre Gottes hin und her in den Gemeinden. Und darauf wollen wir uns auch an diesem Pfingstfest ganz neu besinnen. Auch unser Textwort spricht vom Heiligen Geist. Gott ist es aber, der uns festmacht samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand oder als Angeld den Geist gegeben hat, den Heiligen Geist. Wir wollen uns zunächst einmal ganz kurz mit dem Zusammenhang dieses Textwortes beschäftigen. Worum ging es dem Apostel Paulus hier im ersten Kapitel? Nun, er musste sich rechtfertigen vor den Korinthern. Wir wissen um das gespannte Verhältnis, das Paulus hatte, gerade zu den Korinthern. Es gab Unterschiede hinsichtlich seines Verhältnisses zu den Gemeinden. Er hatte ein ausgezeichnetes Verhältnis zu den Gemeinden in Mazedonien, zu den Philippern zum Beispiel. Sie unterstützten ihn, auch finanziell, materiell. Von den Korinthern ließ er sich nicht unterstützen. Das Verhältnis war gespannt, nicht weil er sie nicht liebte, sondern weil sie ihn oft missverstanden und zum Teil sogar sein Apostelamt in Frage stellten. Das war also eine große Not. Nun hatte der Apostel Paulus ihnen zugesagt, dass er zu ihnen kommen wollte. Er schreibt das in Kapitel 1, Vers 15, und in solchem Vertrauen wollte ich zunächst zu euch kommen, damit ihr abermals eine Wohltat empfinget. Von euch aus wollte ich nach Mazedonien reisen, aus Mazedonien wieder zu euch kommen und mich von euch geleiten lassen nach Judäa. Und nun hat er aus bestimmten Gründen seinen Plan fahren lassen, seinen Plan aufgegeben. Bin ich etwa leichtfertig gewesen, als ich dies wollte? Oder ist mein Vorhaben fleischlich, sodass das Ja, Ja bei mir auch ein Nein, Nein ist? Das heißt, man machte nun aufgrund der Tatsache, dass Paulus seinen Plan verändert hatte und nicht zu ihnen gekommen war, man schloss daraus, Paulus geht leichtfertig mit seinem Ja um. Für ihn ist ein Ja gleichzeitig auch ein Nein. Man kann sich im Grunde genommen auf ihn nicht verlassen. Er hat uns ein Versprechen gegeben und er hat es nicht gehalten. Das war das große Problem. Und wir fragen uns, warum hat Paulus das getan? Nun, er begründet das in Vers 23. Ich rufe aber Gott zum Zeugen an. Er leistet hier praktisch einen Schwur. Ich rufe aber Gott zum Zeugen an bei meiner Seele, dass ich euch schonen wollte und darum nicht wieder nach Korinth gekommen bin. Also nicht aus Leichtfertigkeit hat er seinen Plan verändert, sondern um sie zu schonen. Das heißt, wegen des gespannten Verhältnisses hat Paulus es vorgezogen, fernzubleiben. Er wollte nicht noch zusätzliche Schwierigkeiten provozieren. Ich wollte euch schonen, also nicht aus egoistischen Gründen, sondern aus Liebe hat er seinen Plan geändert. Und nun bringt Paulus diese ganze Geschichte in einen Zusammenhang mit dem Evangelium und sagt, genauso wie das Evangelium Ja ist und nicht gleichzeitig Ja und Nein, genauso ist auch mein Wort als Apostel euch gegenüber ein Ja und nicht ein Ja und Nein zur gleichen Zeit. Sehen also, wie Paulus auch diese Dinge einbindet in theologische Fragen, in die Wahrheit des Evangeliums. Ich lese uns das einmal vor in den Versen 19 und 20. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern er war Ja, es war Ja in ihm. Denn auf alle Gottesverheißung ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zu loben. Das heißt, das Evangelium ist ein Ja Gottes zu uns. Gott steht zu seinen Verheißungen. Und in Christus Jesus sind alle Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, Ja und Amen. Sie sind sicher. Das Wort Amen ist ja eine Bekräftigung dessen, was Gott versprochen hat. Ja, so ist es. Gott hat es gesagt und so wird es geschehen. Und die Garantie dafür liegt in der Person des Sohnes Gottes, liegt in der Person unseres Herrn Jesus und liegt in seinem Erlösungswerk, Golgatha, das Kreuz und die Auferstehung Jesu. Darin liegt die Garantie dafür, dass die Verheißungen Gottes, und zwar alle Gottesverheißungen, Ja und Amen sind. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Da brauchen wir keine Zweifel zu haben. Das ist es, was der Apostel Paulus hier sagen will. Und darum sind auch seine Worte den Korinthern gegenüber nicht Ja und Nein zugleich, sondern ein festes Ja. Und wenn er seine Pläne verändert, dann aus Liebe zu ihnen und nicht, wie wir gerade gesagt haben, aus irgendwelchen egoistischen Gründen. Nun kommen wir zu diesem Evangelium jetzt. Darum geht es ja, wenn Paulus hier sagt, Gott ist es aber, der uns festmacht samt euch in Christus. Das heißt also, ihr seid in Christus Jesus auf ein festes Fundament gestellt. Gott ist es, der auch jetzt noch dabei ist, euch immer fester zu gründen, auf Christus hin. In ihm, in Jesus Christus haben wir das Fundament. Das ist das Entscheidende. In einer Zeit, in der nichts mehr sicher zu sein scheint, wir denken an die jüngsten Ereignisse, an die Wirtschaftskrise, in der wir ja immer noch dick drinstecken, in einer solchen Zeit ist es wichtig, dass wir wissen, im Blick auf die ewigen Dinge haben wir ein festes Fundament unter den Füßen. Das ist Christus und sein Heil, sein vollbrachtes Erlösungswerk. Wir waren ja gestern in der Stadt, hatten dort unseren Informationstisch und dann waren wir, hatten wir zur Rechten die Linken als Partei und zur Linken die Grünen. Also nicht zur Linke die Rechten. Zur Linken hatten wir die Grünen. Und wir waren so dazwischen und hin und wieder mussten wir den Leuten, mit denen wir da ins Gespräch, in Kontakt kamen, deutlich machen, dass wir also keine Partei seien. Überparteilich. Das Einzige, was wir hätten sagen können, wäre gewesen, wie Schwester Bertha Isselmann das immer getan hat, Jesus und ich, wir zwei, sind immer die stärkste Partei. Das habe ich dann auch schon mal angebracht. Also, keine politische Partei. Aber dann habe ich mit einem von diesen Leuten gesprochen. Und dann stellte sich heraus, das war so deutlich, so mit Händen zu greifen. Es geht in ihrem Programm nur um irdische Dinge. Wie auch anders. Es kann gar nicht anders sein. Es geht um die Probleme, die wir haben. Es ist ja wichtig, dass man darüber nachdenkt und dass man sich Gedanken macht. Aber alles beschränkt sich ausschließlich auf die sichtbare Welt. Es hat nichts zu tun mit der unsichtbaren Welt Gottes. Und ich denke, in einer solchen Zeit ist es wichtig, dass wir als Gemeinde Jesu wissen, worum es geht. Es geht um die Ewigkeit. Es geht um die unsichtbare Welt. Natürlich haben wir auch hier in der sichtbaren Welt in dieser Zeit noch unsere Aufgaben zu erledigen. Aber immer unter diesem Gesichtspunkt der unsichtbaren Welt der Ewigkeit. Um nochmal auf Schwester Eva von Thiele Winkler zurückzukommen. Das war eine Frau, die unendlich viel geleistet hat in dieser Zeit und Welt. Gerade auch für die Armen hat sie gesorgt. Für Kinder, die in Armut waren und auch für Erwachsene. Sie hat sich also aufgeopfert für diesen Dienst. Aber sie war tief verwurzelt in der Ewigkeit. Tief verwurzelt in dem, was Christus für sie war und was er für sie bedeutete. Und Christus bedeutet für uns, dass wir mit Gott in Ordnung sind. Das ist das große Problem, das wir haben. Und das sehen die Leute nicht mehr in unserer Zeit. Wir haben wirtschaftliche Probleme und welche Probleme auch immer, Probleme in der Ehe und. Aber das größte Problem, dafür ist man blind. Nämlich für die Frage, wie kann ich vor dem heiligen Gott bestehen? Das ist die Frage, die uns umtreiben sollte. Und da gibt uns das Evangelium die entscheidende Antwort. Und alles andere ergibt sich daraus, was wir zu tun haben, auch in dieser Zeit und Welt, wo wir unsere Verantwortung als Christen wahrzunehmen haben. Es geht um die großen Taten Gottes in Christus. Das ist das Entscheidende. Pastor Wilhelm Busch erzählt, wie er einmal einen Vortrag gehalten hat und er hat das immer auch in die Mitte gestellt, ins Zentrum gestellt. Was der Herr Jesus getan hat auf Golgatha, Kreuz und Auferstehung, das waren die Dinge, die ihn bewegten. Und da kam nach dem Vortrag, nach der Ansprache, ein junger Mann auf ihn zu, Pastor Wilhelm Busch betont, das ist ein gebildeter junger Mann, kam auf ihn zu und sagte, hören Sie mal, Sie müssen das viel mehr konkretisieren. Was wir brauchen ist, dass wir wissen, was sollen wir tun in unseren Familien auf sexuellem Gebiet und wie gehen wir mit dem Geld um und wie werden wir mit unseren Eltern, kommen wir mit unseren Eltern klar und so weiter und so fort. Sie sprechen immer wieder von diesen großen Dingen von Kreuz und Auferstehung. Das ist, als wenn Sie uns einen 100-Mark-Schein, damals gab es noch keine Euros, als wenn Sie uns 100-Mark-Scheine geben wollten. Aber was wir brauchen, das ist Kleingeld für den Alltag. Und dann macht der Pastor Wilhelm Busch ihnen klar, dass es einen unerlösten Alltag gibt und einen erlösten Alltag. Und dass das ganz entscheidend wichtig ist, dass es zunächst einmal in unserem Glaubensleben immer wieder geht um diese großen Taten Gottes in Christus. Nicht um das, was wir zu tun haben. Und da kriegt man ja so viele Tipps und so viele Ratschläge. Da sind so viele Bücher auf dem Markt. Sondern es geht um das, was Gott getan hat in seinem Sohn. Es geht um das Evangelium. Von daher darf unser alltägliches Leben immer wieder geprägt sein. In Familie, im Berufsleben und. Da, wo wir unseren Glauben zu leben haben. Aber das ist es, das ist das Entscheidende. Und darum geht es auch hier dem Apostel Paulus. Und mit dieser Botschaft vom Kreuz, dass der Herr Jesus uns ein für alle Male erlöst hat und uns mit Gott versöhnt hat, dass er unsere ganze sündige Natur, sowohl die guten Seiten als auch die bösen Seiten unseres Wesens, ich sage die scheinbar guten Seiten, die doch auch vor Gott nicht bestehen können, dass er unseren ganzen Menschen mit in den Tod genommen hat und dass nun das Leben Jesu zählt vor ihm, kein anderes Leben. Mit dieser herrlichen Botschaft sind wunderbare Verheißungen verbunden. Und Paulus greift drei hier heraus und alle haben etwas zu tun mit dem Heiligen Geist. Er spricht hier davon, dass wir gesalbt sind. Und im Alten Testament wurden Propheten gesalbt, Könige wurden gesalbt mit Öl, Priester wurden gesalbt und das Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Dann spricht Paulus davon, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Er sagt nicht ausdrücklich mit dem Heiligen Geist, aber das tut er an anderer Stelle im Epheserbrief. Ich lese uns einmal diese Stelle, Kapitel 1, Vers 14. Vers 13 ist es, in ihm, also in Christus, seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Also versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und dann spricht Paulus davon, dass wir in unseren Herzen das Unterpfand oder das Angeld des Geistes haben. Also es geht ihm hier um den Heiligen Geist. Das ist die große Verheißung, die der Gemeinde Jesu gegeben ist und mit der Gott uns beschenkt hat in seinem lieben Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Nun, wenn jemand die Bibel liest, wenn er noch nicht so zu Hause ist in der Bibel, dann sind das vielleicht Begriffe für ihn, mit denen er zunächst nichts anzufangen weiß. Und ich weiß nicht, wie es uns geht, obwohl wir alle, das hoffe ich sehr, intensive Bibelleser sind, ob wir sofort sagen könnten, jawohl, gesalbt mit dem Heiligen Geist, versiegelt mit dem Heiligen Geist, wir haben das Angeld des Geistes, ist ganz klar, was damit gemeint ist. Nun, aber es könnte sein, dass jemand unter uns da auch Probleme damit hat. Und besonders solche, die sich dann zum ersten Mal mit der Bibel überhaupt beschäftigen. Und dann gibt es immer wieder zwei Möglichkeiten. Entweder man liest solche Ausdrücke und Formulierungen und solche Bilder, mit denen die Heilige Schrift umgeht, und klappt dann die Bibel wieder zu, weil man denkt, ich verstehe das sowieso nicht, das interessiert mich doch letztlich alles gar nicht. Oder aber man fragt nach, man forscht, man kniet sich da hinein. Um mal ein Beispiel zu gebrauchen, stellen wir uns jemanden vor, der überhaupt gar keine Ahnung hat vom Fußball. Er schlägt die Zeitung auf, hat er noch nie was davon gehört, er schlägt die Zeitung auf, den Sportteil, und liest nun da einen Artikel über irgendein Spiel, das stattgefunden hat. Da liest er Begriffe wie Ecke und Schiedsrichter und Linienrichter und Doppelpass und Strafstoß, Elfmeter. Denkt, was ist das? Ich kann nichts damit anfangen. Und dann gibt es eben diese Möglichkeit, dass er die Zeitung, dass er weiterblättert, weil er denkt, das interessiert mich nicht, was habe ich damit zu tun, das ist mir auch alles zu schwierig. Und diese Leute haben offenbar gar kein Interesse daran, einem zu erklären, was das überhaupt bedeutet. Die gehen von vornherein davon aus, dass man sich darin auskennt. Also blätter ich weiter, was soll das Ganze? Oder aber er fragt nach. Er interessiert sich so sehr dafür, dass er jetzt einmal jemanden zu Rate zieht, der Ahnung davon hat. Oder er kauft sich ein Buch und liest etwas über Fußball. Diese beiden Möglichkeiten gibt es immer wieder. Und wir sollten solche sein, die sich durch solche Ausdrücke, wie wir sie hier vor uns haben, oder Bilder nicht entmutigen lassen. Wir nehmen ja zurzeit auch die Offenbarung des Johannes durch. Da gibt es eben auch so viele Bilder. Und da kann man entmutigt werden. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Und da muss man eben mal sich erkundigen und muss mal nachschlagen, hier und da. Aber das sollten wir doch tun. Es geht um die Ewigkeit. Es geht letztlich darum, dass wir als solche leben, die Gott verherrlichen. Und da sollte uns das brennend interessieren, was die Bibel hier und da sagt. Da sollte es also keine Stelle geben, die wir so nichtsachtend beiseite schieben und sagen, naja, gut, das ist was für Theologen, aber für mich ist das nichts. Ja? Sollte sich wirklich damit intensiv auseinandersetzen. Wir kommen zum ersten hier, gesalbt mit dem Heiligen Geist. Ich will versuchen, mich kurz zu fassen. Wir sagten bereits, Könige, Priester, Propheten wurden mit Öl gesalbt und das Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Das bedeutet also, dass Gott durch seinen Geist die betreffenden Personen bevollmächtigte. Sie hatten göttliche Vollmacht. Als David gesalbt wurde mit Öl zum König, war er von Gott dazu bevollmächtigt, König zu sein. Obwohl das zunächst gar nicht so aussah und er noch schwere Wege zu gehen hatte, das war sicher für David. Er war der Gesalbte Gottes. Auch wir als Gotteskinder, sofern wir an Christus glauben, sind gesalbt mit dem Heiligen Geist. Wir sind Könige. Offenbarung Kapitel 1. Wir sind Könige. Wir herrschen über die Sünde. Letztlich herrschen wir auch über den Tod, obwohl wir noch einmal damit zu tun haben werden, falls der Herr nicht vorher wiederkommt. Da müssen wir eben noch sterben. Und trotzdem herrschen wir jetzt schon in Christus, mit ihm auferstanden, zum ewigen Leben. Wir sind gesalbt, um priesterliche Dienste zu tun in dieser Welt, besonders den Dienst der Fürbitte für andere Menschen. Wie wichtig ist dieser Dienst, ihr Lieben? Wie sehr freue ich mich immer wieder darüber, wenn Menschen für mich beten. Wie dankbar bin ich dafür, wenn Menschen für meinen Verkündigungsdienst beten. Wenn ich dann im Juli da im Vesperweiler bin, um die Freizeit zu halten, wie dankbar bin ich dafür, wenn ihr hinter mir steht und betet für mich intensiv, ernsthaft, dass der Geist Gottes dort wirkt. Immer wieder war ich dankbar dafür, wenn ich Menschen hatte. Manchmal waren es alte Geschwister, die diesen Dienst getan haben. Wie sehr hängen wir davon ab, dass andere für uns beten. Wir dürfen den prophetischen Dienst tun, in dem Sinne, dass wir das Evangelium verkündigen. Menschen bezeugen, dass sie Jesus brauchen, Vergebung ihrer Sünden. Dass sie frei werden müssen vom Zornesgericht Gottes. Das dürfen wir ihnen sagen und dazu hat Gott uns gesalbt mit dem Heiligen Geist. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Ohne den Heiligen Geist können wir keine Zeugen des Evangeliums sein. Es ist unmöglich. Geschieht es aus dem frommen Fleisch heraus. Wir brauchen den Geist Gottes. Der Geist Gottes muss wirken an den Herzen. Wie hat Luther einmal gesagt? Was können wir tun? Wir können die Botschaft an das Ohr des Menschen bringen. Das können wir tun. Aber was können wir nicht tun? Wir können nicht dafür sorgen, dass diese Botschaft ins Herz hineingeht. Ich kann sie euch ans Ohr bringen. Das, was die Schrift sagt, kann ich euch vermitteln, ans Ohr bringen, aber ich vermag nicht, diese Botschaft in euer Herz hineinzubringen. Das ist die Arbeit und die Aufgabe des Heiligen Geistes. Und damit wollen wir rechnen, dass das geschieht. Johannes spricht davon und sagt, ihr seid gesalbt, ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist. Und im Zusammenhang geht es darum, dass wir unterscheiden können zwischen rechten Propheten, rechten Lehrern und falschen Propheten. Das ist wichtig, gerade in unserer Zeit. Sonst sind wir blind für die geistlichen Entwicklungen, mit denen wir es zu tun haben, werden verführt. Nur der Heilige Geist kann uns die Augen dafür öffnen, was von oben ist und was von unten ist, was von Gott ist und was nicht von Gott ist. Also wir sind mit dem Heiligen Geist gesalbt. Welch eine herrliche Verheißung und Zusage Gottes für jeden, der an Christus glaubt. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, so sagt Paulus hier. Und versiegelt. Nun, hier hat er folgendes Bild vor Augen. Die reichen Römer in der damaligen Zeit hatten große Güter und Ländereien und die mussten bewirtschaftet werden. Und deshalb hatten sie viele, viele Sklaven. Und diesen Sklaven wurde ein Zeichen eingebrannt, entweder auf die Schulter oder auf die Stirn. Und dieses Zeichen wies sie als Eigentum ihres Herrn aus. Das ist hier damit gemeint. Und so hat uns auch unser Gott durch den Heiligen Geist ein Zeichen eingebrannt, tief in unser Herz hinein. Das ist das Kreuz von Golgatha, dass wir wissen, was Jesus dort für uns getan hat. Das ist die herrliche Botschaft vom Sohn, die tief hineingesenkt und gebrannt ist in unser Herz und in unser Gewissen. Das ist es, was Paulus hier sagen will, und dass wir ihm gehören jetzt, dass wir ein Eigentum Jesus sind. Das ist für mich immer wieder etwas ganz Wunderbares. Wenn ich darüber nachdenke, ihr Lieben, wir sind erkauft mit dem teuren Blut Jesu. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Wir sind ein Eigentum des Herrn Jesus. Sag mal, kannst du das so sagen? Hast du diese Freude im Herzen, dass du nicht mehr dir selbst gehörst? Gehörst auch nicht anderen, sondern du gehörst dem Herrn Jesus ganz und völlig? Und nicht, weil du dich ihm so entschieden hingegeben hast und ihm so entschieden folgst, sondern weil er dich erkauft hat mit seinem Blut. Darauf liegt die Betonung. Das ist es doch, was uns Sicherheit verleiht, Gewissheit, Geborgenheit. Ein Eigentum Jesu durch das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Das vermittelt uns der Heilige Geist. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Niemand kann dieses Siegel aufbrechen, ihr Lieben. Niemand. Niemand. Der Teufel nicht. Wir selbst nicht. Gott hat es getan. In Christus Jesus. Und das dritte und letzte hier. Der Heilige Geist ist uns als Unterpfand oder andere Übersetzung als Angeld gegeben. Dieses Wort Angeld oder Anzahlung kennen wir aus dem geschäftlichen Bereich. Wir machen eine Anzahlung und somit erwerben wir ein Recht auf einen bestimmten Kaufgegenstand und verpflichten uns dazu, den Rest auch noch auszuzahlen. Genau das hat Gott getan. Er hat uns im Heiligen Geist ein Angeld, eine Anzahlung gegeben und hat sich in Christus Jesus dazu verpflichtet, uns das Ganze einmal auszuzahlen, wenn wir bei ihm sein werden in der ewigen Herrlichkeit. Da haben wir das ganze Erbe. Jetzt haben wir den Heiligen Geist als Anzahlung. Und das ist schon etwas, diese Anzahlung, ja? Wir wissen, dass wenn wir beim Herrn sein werden, wir keine Sünde mehr haben werden. Es gibt nichts mehr und wird nichts mehr geben, was die Gemeinschaft mit Gott in irgendeiner Weise trüben könnte. Auch die Gemeinschaft untereinander. Aber jetzt haben wir schon eine Anzahlung durch den Heiligen Geist, der uns die Gewissheit gibt, dass wir Vergebung unserer Sünden haben durch das Blut Jesu. Das ist die Anzahlung. Das haben wir jetzt im Glauben. Die Anzahlung haben wir im Glauben. Oder denken wir daran, dass es in der Offenbarung heißt, dass Gott uns trösten wird, dass er abwischen wird alle Tränen von unseren Augen. Ein herrliches Wort. Aber jetzt schon haben wir eine Anzahlung davon. Der Heilige Geist tröstet uns. Wie macht er das? Nun, er schenkt uns sein Wort aus der Heiligen Schrift. Er tröstet dich, wenn du einen lieben Menschen verloren hast, indem er dir sagt, schau mal, Jesus ist mehr als Ersatz für diesen Menschen. Mehr als Ersatz. Er gibt dir wunderbare Verheißungen. Das tut der Heilige Geist. Das ist Anzahlung, jetzt schon. Oder denken wir daran, dass wir in der Himmelswelt vollkommene Gemeinschaft der Liebe haben werden. Und wir alle Zeit mit dem Herrn reden dürfen, von Angesicht zu Angesicht. Jetzt haben wir die Anzahlung durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist drängt dich immer wieder dazu, mit dem Herrn zu sprechen. Alles vor ihm auszuschütten. Das ist mit das Schönste, was es gibt, ihr Lieben. Darf mein Herz völlig vor ihm ausbreiten. Es gibt keine Geheimnisse zwischen meinem Herrn und mir. Die gibt es nicht. Er kennt mein Herz besser, als ich es kenne. Ich brauche nichts vor ihm zurückzuhalten. Dinge, bei denen ich mich schämen müsste, sie vor Menschen auszusprechen, darf ich vor meinem Herrn aussprechen. Ich darf mich mit ihm unterhalten über alles, was mein Leben ausmacht, was andere betrifft, was mich persönlich betrifft. Das ist die Anzahlung des Heiligen Geistes. Wir haben diese Anzahlung. Der Heilige Geist wohnt in uns. Das ist doch eine ganz, ganz große Sache. Und an diesem Pfingstfest wollen wir uns ganz neu daran erinnern lassen. Und ich wünschte von Herzen, dass jeder Einzelne unter uns froh darüber würde und mit großer Gewissheit sagen könnte, jawohl, ich weiß, dass der Heilige Geist in mir wohnt, dass ich den Heiligen Geist empfangen habe. Und ich weise zum Schluss noch einmal darauf hin, wie wichtig unsere Blickrichtung ist. Und die gibt ja nun an der Apostel Paulus in Vers 21, wenn er sagt, Gott ist es aber, der uns festmacht, samt euch, und jetzt müsste man eigentlich übersetzen, mit Blick auf, in Richtung auf Christus. Ihr Lieben, wenn ihr unsicher seid im Blick auf das Wirken des Heiligen Geistes, schaut auf ihn, auf Christus. Wer nicht weiß, ob er den Heiligen Geist empfangen hat, der soll auf Christus, den gekreuzigten, auferstandenen, erhöhten und wiederkommenden Herrn schauen, wie er uns in der Heiligen Schrift geoffenbart ist. Dann weiß er, dass er den Heiligen Geist hat. Der Blick ist auf Christus gerichtet. Der Blick ist nicht gerichtet auf den Heiligen Geist, ihr Lieben. Der Blick ist gerichtet auf Christus. Und von daher wissen wir, dass wir den Heiligen Geist haben. Lasst uns froh und dankbar das Pfingstfest feiern und verbringen und uns freuen über die Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Glaubensleben. Ich lese noch einmal die Verse. Gott ist es aber, es kommt alles von Gott, ja? Gott ist es aber, der uns festmacht samt euch in Christus, auf Christus hin und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand, als Angeld, als Anzahlung den Geist gegeben hat. Amen.